All You Can Eat ist eine Sendung für alle, die ein wenig Punk in ihrem Leben brauchen, aber gerne auch noch etwas anderes atmen.
Hallo, ich bin Paula und ihr hört den All You Can Eat Interview Podcast. Das ist ein Podcast, in dem wir mit Musikern, MusikerInnen sprechen, deren Musik wir fantastisch finden, deren Musikvideos wir toll finden, die wir manchmal auch einfach sehr witzig und sehr nett finden. Wobei ich muss sagen, eigentlich laden wir niemanden ein, dessen Musik wir nicht mögen, weil das wäre irgendwie auch unfair. Manchmal kommen wir auch ein bisschen ab vom Thema und sprechen über ganz andere Dinge als das Musikmachen. Heute sind wir aber sehr dicht dran geblieben am Thema und mit wir meine ich zum einen mich, die Fragen gestellt hat, aber vor allen Dingen Laura Lee, die ich nämlich heute interviewen durfte. Laura Lee von Laura Lee and the Jets. Ihr kennt sie vielleicht noch als 50% von Girl. Vor ein paar Jahren war das Duo sehr untriebig. Jetzt gibt es eben Laura Lee and the Jets und mittlerweile auch das zweite Album schon, Tough Love Paradigm. Das habe ich übrigens am Anfang erstmal so richtig peinlich falsch ausgesprochen. Und ich finde es immer spannend, wenn ich das so falsch ausspreche, so Songtitel, Albumnamen, dass Leute immer viel zu höflich sind, mich zu korrigieren. Dabei denke ich so, hättest du es doch da gemacht, es wäre doch okay gewesen, weil ich bin doch der Depp. Naja, egal. Tough Love Paradigm, also heißt das Album. Darüber sprechen wir, wie es war, dieses Album zu produzieren, ob es sich irgendwie die Produktionsbedingungen unterschieden haben als von denen in der Pandemie, wo sie das erste Album aufgenommen haben. Und kleiner Spoiler, es war gar nicht so unähnlich, abgesehen davon, dass man nicht die ganze Zeit so eine tödliche Krankheit im Nacken sitzen hatte. Wir haben darüber gesprochen, wie es für Laura war, hochschwanger als Vorband bei den Beatsteaks in der Wuhlheide zu spielen. Die Wuhlheide in Berlin, das ist eine große Freilichtbühne, in die 17.000 Menschen reinpassen. Also krasse Sache, vor allen Dingen, wenn man ja kurz vor der Geburt steht. Und wir haben eben auch darüber gesprochen, wann sie ihre kreativsten Momente hat und ja, was ihr besonders wichtig ist beim Produzieren und beim Komponieren von Songs, welche Rolle zum Beispiel das Schlagzeugspielen für sie hat und wie sie eben so gerne mit so kleinen, ja, Spielereien, Unterbrechungen spielt, wie zum Beispiel diesen hier. Weil davon gibt es so eine gute Handvoll auf dem neuen Album, Love Tough Love Paradigm. Oh mein Gott, es ist wirklich, es ist ein cooler Albumtitel, aber ein bisschen kompliziert. Jetzt beginnt das Gespräch. Hallo Laura, schön, dass du da bist.
Hallo Paula.
Wenn wir sprechen, ist es gar nicht mehr so weit hin zur Albumveröffentlichung. Tough Love Paradigma heißt es. Ich finde, das ist schon mal so ein Albumtitel, der zum Nachdenken anregt. Wie war es denn diesmal? War dieser Albumtitel, war der schnell da oder war das so eine lange Kopfgeburt, wie es manchmal so ist?
Ich bin ja so ein bisschen lazy mit Album. Also am Ende wird eigentlich fast immer der Albumtitel irgendein Songtitel. Und ich war dann so ein bisschen hin und her, ob Body Options oder Tough Love Paradigm. Und habe mich dann irgendwie für Tough Love Paradigm entschieden. Das ist die erste Single. Es ist irgendwie der Song, der mir so am leichtesten von der Hand ging. Und ich glaube, dass es so... Also er fasst jetzt irgendwie nicht jedes Thema, es ist jetzt kein Konzeptalbum oder sowas, was sich nur mit diesem Thema beschäftigt, aber dieses Tough Love Ding war ja so ein bisschen auch, also hat einen Bezug zu dieser neuen Elternschaft, die ich halt einfach habe und die mich einfach so schon inspiriert, im wie man das halt Liebe sich manchmal auch als so Tough Love irgendwie ausdrückt. Und es gibt schon viele Songs, die irgendwie ein bisschen daran anschließen, an diese Themen von Elternschaft, aber die das irgendwie größer denken als jetzt nur, als nicht, dass ich jetzt nur, glaube ich, Parents oder andere Eltern halt damit das nachvollziehen können, sondern ich glaube, dass es irgendwie auf alle Beziehungen so anwendbar ist, ne? Und genau, aber es geht irgendwie viel um Beziehungen, es geht irgendwie bei mir halt einfach rausgezoomt aus viel aus dieser neuen Rolle als Mutter auf jeden Fall.
Ja, das ist, glaube ich, schon nochmal so eine ganz andere Liebe, die man da erfährt oder andere Gefühle oder auch so ein anderes Verständnis. Ich bin selber kein Elternteil, darum kann ich es noch nicht nachvollziehen, aber beobachte das natürlich bei Freunden und so, dass man mitkriegt, irgendwie da verschieben sich auch Dinge und Wahrnehmungen, eigentlich immer super spannend. Wie war denn das diesmal, dieser Albumprozess? Ich erinnere mich noch, dass das Album davor, Wasteland, das stand ja noch so ganz unter dem Zeichen der Pandemie. Auch die Arbeit daran, der Songs und dann auch tatsächlich die Aufnahmen, das vermute ich war jetzt ja tatsächlich anders. Konntet ihr so einen anderen Arbeitsmodus finden, du mit deinen MitmusikerInnen?
Genau, das letzte Album war irgendwie was uns, die Pandemie hat uns halt dahingehend herausgefordert, dass wir dann halt immer so Slots hatten. Okay, dann war so klar, okay, wir testen uns alle, wir isolieren uns alle eine Woche vorher. Das steht jetzt drin. Das, also, es hat einen auch sehr dazu gezwungen, sehr fokussiert zu arbeiten. Und das war jetzt bei dem Album, also, es war irgendwie ähnlich, muss ich sagen. Ich glaube, dieser Workflow hat uns irgendwie gut getan, dass wir das so gelernt haben, dass man sich nicht so verzettelt oder so. Wir hatten halt auch so, ich glaube, 4 so Kernwochenenden, wo jetzt klar war, das ist jetzt die Vorproduktionszeit und die Produktionszeit. Und weil das jetzt auch einfach für mich, wir sind zwar aus der Pandemie Gott sei Dank wieder raus, aber bei mir ist halt Zeit und dieses ganze Thema halt auch sehr tricky mit meiner Familie. Und irgendwie lieben das meine MusikerInnen und deren, ich liebe es auch immer, dass deren Partnerin mich dann immer so, oh, Laura ist so eine gute Bandleaderin, weil es steht immer schon alles ein halbes Jahr vorher im Kalender und so, weil ich halt einfach, ich muss einfach mega krass vorplanen und sehr strukturiert sein und so. Und deswegen war es fast ähnlich, würde ich sagen, von dieser konzentrierten Arbeit und nicht diesem, also ich könnte mir jetzt zum Beispiel gar nicht mehr vorstellen, so dieses Bild, was man früher hat, eine Band sperrt sich 2 Wochen in irgendein Studio ein, in the woods oder sowas, das ist halt für mich überhaupt nicht machbar. Also dann würde mein Partner mich, glaube ich, verlassen, wenn ich das machen würde, wenn ich mich halt so rausziehen würde. Und es ist jetzt viel mehr halt einfach in so Häppchen in unseren Alltag integriert und das funktioniert irgendwie für uns, glaube ich, alle ganz gut.
Aber hast du dann manchmal, du bist ja auch in verschiedensten Projekten, ne? Es gibt natürlich Laura Lee in The Jets, dann hast du daneben, ich glaube, du hast jetzt ja auch so ein bisschen in die Theaterwelt reingeschnuppert, da gearbeitet. Das sind ja auch immer so unterschiedliche Projekte. Fällt es dir dann auch leicht, sozusagen diesen Schalter umzulegen, gerade wenn es auch um Kreativität geht? Also, dass man so aus der Haustür geht und dann in die Probebühne betritt oder den Proberaum und dann ist es da? Oder brauchst du da so Rituale dafür?
Also die kreative Arbeit passiert ja, passiert auch im Studio, aber wenn wir ins Studio gehen, also dann letztendlich für die Aufnahmen ist eigentlich alles ja auch schon so vorher, ist schon sehr, sehr viel Entscheidungen sind dann schon so getroffen. Für dieses super kreative, diesen ersten irgendwie so einen Funken von Songschreiben, das ist für mich irgendwie immer noch sehr unvorhersehbar, wann das kommt und aber meistens in meiner kleinen Bubble zu Hause auf dem Sofa alleine mit einer Gitarre, wenn es so abends 11 Uhr nachts ist und sowas und ich eigentlich schlafen gehen sollte und dann aber plötzlich in so einen Flow dann komme und dann sitze ich dann halt noch bis 2 Uhr da und mache irgendwas. Das mag ich schon irgendwie, diese ersten Skizzen mag ich einfach sehr gerne zu Hause alleine machen, wenn es so alle anderen schlafen und ich endlich so für mich bin, dass es so. Und dann formulieren wir es ja meistens dann im Studio oder noch so weiter aus.
Du hast auf dem Album, glaube ich, auch Schlagzeug gespielt oder mehr Schlagzeug als auf dem vorherigen, ne?
Ja.
Also auch so unterschiedliche Rollen dann ja auch eingenommen, ne? Klar, der Gesang, also für alle, die jetzt noch nicht gehört haben, Laura singt auf den Songs und schreibt sie offensichtlich. Aber Schlagzeug ist dann ja auch nochmal so ein, das ist ja auch das Instrument, wo man meistens parallel zum Beispiel nicht singt, es sei denn, man ist Bela B. oder die Sängerin von den Carpenters. Der Name mir gerade entfallen ist Karen Carpenter, die erste Schlagzeugerin oder erste berühmte Schlagzeugerin, sag ich mal. Warum die Entscheidung oder wie kam das?
Also ich habe früher bei Gör ja auch oft in dieser ersten, also wir hatten dann eine Skizze und dann war es meistens so, dass wir dann im Proberaum, war dann einer, also Andrea meistens an der Gitarre und ich am Schlagzeug, um dann den Song so fertig zu machen. Und das war bei Jets auch oft so, dass ich dann erst, ich hatte dann irgendwie diese melodische Skizze oder sowas und dann mich dann aber mit den anderen dann an Schlagzeug gesetzt habe, weil ich finde, das ist so, ich habe dann dem Song schon das melodische und akkordstrukturmäßig gegeben, was mir eingefallen ist. Jetzt ist so ein bisschen die Zeit, das den anderen zu geben und was die jetzt dem noch hinzufügen können. Und dann halt eher den Song nochmal von der rhythmischen Perspektive so zu denken. Weil ich glaube, das Schlagzeug ist immer so das Instrument, was so das Arrangement eigentlich so begleitet. Also wann du runtergehst von der Dynamik, wann nach oben und dass ich dann kann ich irgendwie den nochmal von der Perspektive aus denken. Also das macht mir dann, ist dann nochmal so ein neuer Blickwinkel, akustischer Blickwinkel auf das Lied. Ja, und das habe ich aber auch bei dem Album davor eigentlich gemacht. Ich finde es nur immer so blöd, weil meine Live-MusikerInnen, dann will ich es denen auch irgendwie überlassen, das dann letztendlich einzuspielen. Weil die das dann auch weiter, also, aber ich mag es schon kompositorisch, ich hatte bei dem letzten Album auch alle Drumparts schon vorher geschrieben, weil mir das als, ich bin ja auch Schlagzeugerin, hauptsächlich und unterrichte das auch und sowas. Und das ist mir dann, da bin ich, glaube ich, noch viel kleinlicher als auch bei so Gitarrensachen.
Hm. Ja, ich finde das immer so spannend, wenn MusikerInnen über die Arbeit an Musik sprechen, wie es halt wirklich so ein Puzzlespiel auch ist und so ein Teil ist, ne? Und wie man sich da teilweise auch total verlieren kann. Aber wenn es dann zusammenpasst, das ist, glaube ich, immer dieses Gefühl, das ist dann richtig gut. Habe ich so das Gefühl im Studio. Oder wenn man merkt, im Studio oder vorher schon bei den Proben, jetzt funktioniert es so, wie ich es mir überlegt habe.
Total.
Wie ist denn das jetzt? Also wir sprechen gerade ungefähr einen Monat vor Album-Release. Anfang September erscheint es. Das heißt, es ist längst alles aufgenommen. Was kommt dir spontan jetzt gerade? Welcher Song kommt dir spontan in den Kopf, über den du vielleicht reden möchtest?
Ich glaube, ich mag irgendwie gerade den Ordinary People total gerne, weil ich war ja gerade bei Oasis im Wembley-Stadion, habe mir das Konzert angeguckt und musste irgendwie nochmal daran denken, dass, also, weil der Song hat ja auch eine sehr positive Message, weil der im Chorus halt die ganze Zeit singe ich halt immer so, but it keeps on getting better. Und da dachte ich nochmal so, weil, also Oasis war schon so die erste Band, die mir so viel bedeutet hat, wo ich so richtig zum Fan wurde, glaube ich. Also davor war ich auch krasser Spice Girls Fan, aber dann wurde ich, bei Oasis war ich dann auch super in so Fanforen und keine Ahnung, hab mir die gleiche Gitarre gekauft oder so ein ähnliches Modell und war halt voll, bin da super krass eingetaucht. Und jetzt, wo ich dann nochmal so drüber reflektiert habe, war es halt auch so, warum ich Oasis irgendwie immer noch so toll finde, ist, dass die halt diese positiven, eigentlich sind diese ganzen Choruse von denen sind ja auch You and I are gonna live forever. Es ist alles immer dieses Positive und nicht so, ich meine, ich mag Nirvana auch und so, aber dieses, bei Nirvana ist ja so I hate myself and I wanna die und irgendwie alles auch so ein bisschen dark. Und das finde ich irgendwie schön, dass ich das auf dem Album dann teilweise so geschafft habe, irgendwie eine nicht kitsch oder mich getraut habe, auch so eine, ja, it keeps on getting better und so positive Sachen irgendwie so zu schreiben. Weil ich glaube, dass man als Songwriterin manchmal so sich auch viel an dieser Angst und an so Sachen halt, die anderen sind alle doof und ich weiß als Einzige, wie es ist und du hast mir das Herz gebrochen und irgendwie, und ich bin irgendwie ganz froh, dass ich auch so eine andere Welt entdeckt habe.
Ja, das hast du ja auch, ne? So dieses, dass du zum Beispiel in Unsolicited Advice, dass ja auch so die erstmal mit so einem negativen Aspekt umgehst. Oder das ist ja, glaube ich, total oft so ein Impuls. Man bekommt etwas Negatives mit oder die erzählen deine Freunde Sachen, die sie ärgern und dann kommt da irgendwie ein Song raus. Ich fand gestern auch, ich hatte gestern Radiosendungen, habe festgestellt, ich hatte so mehrere Songs drin, aktuelle, die alle so, ja, alle aus dieser Ecke kamen, irgendwie ist gerade alles scheiße, aber ich lasse mich jetzt nicht unterkriegen. Und keine Ahnung, Christine Nichols zum Beispiel hat gerade einen Song rausgebracht, der heißt Unsterblich. So, der sagt, auch wenn alles scheiße ist, aber ich lasse mir das jetzt nicht vermiesen. Und da war offenbar, habe ich das Gefühl, bei mehreren Leuten, vielleicht ist es auch kompletter Zufall, gerade das Bedürfnis, diese Lieder zu machen, zu schreiben und auch zu veröffentlichen und damit auch rauszugehen. Ne? Und aber apropos rausgehen, ihr spielt ja auch Konzerte und in Berlin, da habt ihr an einem Tag ja quasi so ein kleines Double Feature. Am Nachmittag gibt es ein Konzert und am Abend. Was hat es damit auf sich?
Ja, es war irgendwie eine Idee, die ich, also wir waren ja dieses Jahr in Amerika haben wir auch gespielt, beim South by Southwest und beim New Colossus Festival erst in New York und dann in Austin. Und da waren wir es irgendwie gewohnt, auf so Showcase-Festivals spielt man ja ganz oft 2 oder 3 Mal am Tag. Und irgendwie macht mir das auch total Spaß, eigentlich so, ich glaube uns allen, wir wollen halt, haben gar nicht so viel Bock, so viel rumzusitzen, sondern wir wollen halt eigentlich gerne so viel spielen, wie es geht. Ich denke halt auch so, wir sind halt dann eh alle da, lass uns doch einfach 2-mal spielen. Dann, anstatt halt dann irgendwie immer so nach dem Soundcheck, dann musst du immer so lange warten und der Club ist ja eh gebucht und dann habe ich es halt irgendwie, ich frage mich auch, warum das nicht mehr Bands machen eigentlich, weil vielleicht werde ich jetzt herausfinden, warum man das nicht macht, weil ich danach sage, Gott, es war total anstrengend oder so. Aber ja, irgendwie dachte ich, es ist doch eine ganz smarte Idee. Und ich gehe selber bei diesen Showcase-Festivals, was ich dann auch voll cool fand, dass wir halt dann teilweise schon um 2 Uhr nachmittags oder sowas gespielt haben. Und ich denke mir halt, dadurch können halt auch ganz andere Leute auf die Konzerte kommen, die abends zum Beispiel arbeiten oder Familie haben und dann ihre Kinder mitbringen können. Also es ist ja auch eine neue dadurch also irgendwie mehr accessible. Und in Amerika waren dann auch Leute mit ihren Kindern dann teilweise bei den Shows und so. Und das war so, ah, okay, wir schließen irgendwie auch voll die krasse Gruppe aus, wenn wir das immer abends machen. Warum machen wir es nicht so? Also, keine Ahnung. Ich habe es mir einfach so überlegt jetzt und bin mal gespannt, wie es funktioniert. Ich habe mir natürlich dadurch auch den Druck aufgeheizt, dass ich jetzt dieses doppelt so viel Tickets verkaufen muss. Daran habe ich noch nicht gedacht, an den Stress, aber.
Das stimmt, ja. Aber es ist ja so, also ich bin jetzt auch in meinen Mitte 30ern angekommen und jetzt geht's halt tatsächlich sehr aktiv los, dass so im Umfeld, ja, nee, eigentlich wollen wir nicht mehr nachts feiern gehen, wir gehen lieber samstags tagsüber. Ist ja auch so eine Sache, dass ich vielleicht dann auch, also da ist es dann ja hauptsächlich elektronische Musik, ne, dass man zum Beispiel da auch irgendwann sagt, ja gut, irgendwann war ich genug nachts unterwegs, ich habe auch Bock, irgendwie tagsüber Veranstaltungen zu machen. Oder bei Festivals wird ja auch am Nachmittag schon losgelegt. Also es ist ja eigentlich gar nicht, eigentlich könnte man es schon öfter machen, glaube ich.
Ja, finde ich auch.
Bin sehr gespannt. Wenn du auf diesen Showcase-Festivals unterwegs bist, hast du dann eigentlich auch Möglichkeit, dir selber auch andere Sachen anzuschauen, abzugucken, gerade wenn du jetzt tatsächlich auf einem anderen Kontinent ja auch bist?
Ja, eigentlich gucke ich das, also mache ich das schon voll gerne. Man hat dann irgendwie natürlich auch nur so begrenzt Energie, aber ich habe jetzt auch bei unserem, also bei Spotify habe ich, glaube ich, so eine Playlist discovered at South by Southwest und New Colossus, wo ich dann die ganzen Sachen reingemacht habe, die ich gut fand. Mhm. Weil ich das schon, also ich fand die Bands auch alleine schon so, wer, du merkst ja schon, wer spielt vor dir, wer spielt nach dir. Und dann ist man schon so, also ich fühle mich halt auch in Amerika meistens so musikalisch irgendwie verstandener manchmal als in Deutschland. Also weil das halt eher die, irgendwie spielen dann vor uns und nach uns auch so Bands, die ähnliche Gitarrensounds haben und sowas wie wir oder ähnliche. Und manchmal, ja, keine Ahnung, bin ich in Deutschland so ein bisschen uninspiriert von der Musikszene, was so da rauskommt. Und das fand ich jetzt schon, also das, da nehme ich immer voll viel mit, was die jetzt gerade so machen und was die so, ja, wie, was die gerade so schreiben. Und dann denke ich so, ah, okay, gerade, also es inspiriert mich schon immer sehr.
Hm. Ja, ich finde auch, wenn ich so an deine Musik denke, also ich merke, dass ich die manchmal nicht immer, für mich die nicht immer durchhörbar ist, was sowieso gar kein Kriterium immer an Musik ist, ne, sondern dass ich finde, du hast oft so Brechungen drin. Also es gibt dann klar sowas wie Ordinary People, wo es, nee, doch, ja, das war das mit dem Refrain Keeps on Getting Better, wo man dann diese Melodien hat. Klar, die trifft man total oft, aber ich finde auch manchmal gehen, das war jetzt auch auf dem Album, es geht dann ein Song los und es holpert irgendwie erstmal und man denkt, huch, was ist so? Also gar nicht so, ich tanze sofort los, sondern, aber es ist ja trotzdem Musik und passiert. Also tatsächlich finde ich das total interessant, dass du das erzählst. Also dass du, glaube ich, auch vielleicht suchst nach Dingen, die nicht nach Schema F funktionieren, oder? In deiner Musik?
Ja, also ich bin, mag schon gerne auch das Dissonante und irgendwie, zum Beispiel auf dem neuen Album sind ja auch so ein paar nicht so gewöhnliche Time Signatures drin, die wahrscheinlich für so Leute, die nicht sich damit nicht so auskennen, irgendwie weird klingen. Oder die sich, ja, die sowas noch nicht so oft gehört haben oder so. Aber das ist halt eigentlich das, was mich in Musik immer so rein, also ich wenn ich sowas höre, dann will ich das Lied tausendmal hintereinander hören, weil ich das verstehen will, was passiert jetzt hier gerade und sowas versuche ich irgendwie auch zu kreieren.
Ich würde nochmal vom Album nochmal weggehen tatsächlich, weil als ich dich das letzte Mal live gesehen habe, das war tatsächlich vor einem sehr großen Publikum in der Wuhlheide, mittlerweile auch schon wieder 2 Jahre, glaube ich, her. Und da warst du Vorband für die Beatsteaks. Ich fand das mega krass, aus 2 Gründen. Ich bin großer Beatsteaks-Fan. Deswegen fand ich schon krass. Und wenn jemand Vorband ist von denen. Und dann aber auch tatsächlich, dass du dann hochschwanger auf die Bühne gekommen bist. Und das wusste ich bis zu dem Moment auch tatsächlich nicht. Also nicht, dass ich jetzt persönlich von dir informiert werden möchte. Aber ich war tatsächlich überrascht, weil ich dann auch dachte, okay, krass, ist das nicht mega anstrengend? Aber du hast dann ja auch total die Energie gebracht. Du hast es dann auch so angesprochen. Ich freue mich so, hier zu sein. Ich wollte es auch unbedingt. Und als sie mich gefragt haben, dachte ich so, Mist. das wird zeitlich interessant. Magst du noch mal ein bisschen was darüber erzählen? Also was ich eigentlich sagen wollte, für mich war das so ein total krasses Zeichen, weil ich bin auf sehr vielen Konzerten in der Wuhlheide, aber da stehen immer nur Typen auf der Bühne in der Regel. Die New Angels waren so mal die einzigen Ausreißer an Flinterpersonen und dann kamst du so und dann auch noch hochschwanger und das fand ich irgendwie mega krass tatsächlich.
Ich dachte auch, es ist das krasseste ever und dann habe ich, kennst du Johanna Amelie?
Nee.
Es ist so eine, es ist halt mega krass, sie hat einfach schwanger, ich glaube, war auch schwanger auf der Wuhlheide, hat auch da supported für Seed. Irgendwie so ein paar Monate oder einen Monat nach mir und unsere Kinder sind fast gleich alt. Und dann dachte ich so, es ist gar nicht so special, wie ich dachte. Aber es ist halt voll lustig, weil wir jetzt mit unseren Kindern so zusammen auf dem Spielplatz waren und er jetzt auch, also die waren beide, unsere beiden Kinder waren schon im Bauch auf der Wuhlheide und die wissen einfach gar nichts davon. Ja, also als ich gefragt wurde, war es halt so, ja genau, wusste ich halt schon, dass es halt so vom Termin her Richtung, ich glaube, einen Monat vor meinem Entbindungstermin war das dann. Oder 3 Wochen. Und ich war ja vorher noch nie schwanger und wusste auch nicht, wie das ist dann. Und mir hat es dann total geholfen, dass ich einfach so ein paar andere gefragt habe, wie die schwanger noch länger gespielt haben. Und zum Beispiel eine Bassistin, die ich kenne, Eva Stark. Und die habe ich auch mal schwanger gesehen. Und dann war ich so, wie sie schwanger gespielt hat. Und sie meinte, es geht voll, du legst eigentlich die Gitarre dann ein bisschen mehr auf die Hüfte, nicht so auf den Bauch und legst dich so ein bisschen zur Seite. Und wir haben dann einfach so ein bisschen überlegt, was können wir machen, dass ich zum Beispiel vielleicht ein bisschen weniger Gitarre spiele und dann noch, dass jemand anderes meine Parts lernt und dass ich dann nur singe auf der Bühne. Und also wie kann man das so möglich machen? Weil ich glaube halt manchmal, wenn man halt sofort sagt nein und es gar nicht versucht, dann schiebst du halt auch schwangere Frauen dann manchmal so voll ins Abseits dadurch, ne? Also, weil ich denke so, es geht, man muss halt ein paar Rahmenbedingungen dann irgendwie so treffen, die es halt, es war halt ja auch mega heiß an dem Tag, dann habe ich mich da halt eher hingesetzt mit in so ein kaltes Fußbad und kann dann halt nicht so viel mittragen und sowas, aber es geht schon. Man muss halt, glaube ich, dann so als Kollektiv so ein bisschen Rücksicht nehmen dann auf die Person, die gerade nicht so viel tragen kann dann irgendwie, ne? Und ja. Aber ja, ich hatte halt einfach das Glück, es ist ja auch bei jedem anders, ich hatte einfach eine sehr komplikationslose Schwangerschaft und habe mich mega fit gefühlt und für mich wäre es das Schlimmste gewesen, dann so ausgegrenzt alleine, in meinem Wohnzimmer zu sitzen und die ganze Zeit nur auf Instagram zu sehen, was andere Leute für coole Sachen machen. Also ich wollte irgendwie auch noch am Leben teilnehmen und ich wollte auch relativ schnell mit meinem Kind wieder am Leben so teilnehmen und nicht so sehr mich da einigeln oder so. Das hat mich eher, ich finde, das ist eh, was ja auch viele beschreiben, ich finde, wenn man so Mutter wird, dann ist es auch eine sehr isolierende Erfahrung erstmal, weil du merkst irgendwie, dass plötzlich ist alles nicht mehr so, wie es vorher war und Leute fragen dich nicht mehr so oft, ob du, also es ist, hat schon was Isolierendes an sich und für mich war es irgendwie wichtig, dass so, ja irgendwie, zumindest mit den Sachen, die mir halt sehr wichtig sind und das ist einfach Musik, nicht so zuzulassen und da einfach zu sagen, nee, ich bin hier immer noch. Das heißt jetzt nicht, dass ich weg bin. Mhm. Und letzter Satz, den ich dazu sage, ist halt einfach auch, ich glaube, eine Karriere von einer Frau oder überhaupt von Menschen ist ja meistens so mit um die 30, so da fängt es ja an, nach oben, also irgendwie nach oben zu gehen. Und wenn du dann halt, dann denke ich mir halt auch, wenn man dann halt gleich dann diese, das dann halt nicht zulässt, dann ist es ja klar, dass Frauen nie es schaffen, weißt du, in der Wuhlheide zu spielen, später auch vielleicht als Headliner oder so, ja, ne? Wenn man jetzt dann zu diesen Chancen eben nicht Ja sagt.
Voll. Und ich finde auch, dass es man mindestens immer einmal überlegen sollte, egal ob es jetzt nun um eine Schwangerschaft geht oder nicht, zu überlegen, ah, okay, auf den ersten Moment fällt uns nicht ein, wie es gehen soll, aber lass doch nochmal drüber nachdenken, wie es funktionieren kann. Ich glaube, das ist auch total wichtig. Und wenn es darum geht, Familien einzubinden, und Kinder so. Und manchmal ist es das eben, dass es einfach einen extra Raum braucht. Manchmal braucht es eine extra Person. So, aber ich glaube, es gibt da auch so Mittel und Wege. Und unabhängig davon, dass du schwanger warst, wie war es denn, auf dieser auch tatsächlich sehr großen Bühne zu stehen und vor diesen vielen Menschen? Weil jetzt zum Beispiel die Konzerte sind im Marie Antoinette ein sehr kleiner, dunkler Raum dann. Also es, Marie Antoinette heißt es gar nicht mehr. Lark heißt es jetzt. Das ist ja auch ein total krasser Gegensatz irgendwie, da die Musik dann auf die Bühne zu bringen.
Ja, wobei man ja, also ich bin immer viel nervöser vor kleinen Gruppen. Für mich ist es am allerschlimmsten, wenn ich alleine mit einer Akustikgitarre, ich habe letztens so eine Session gespielt, da waren halt, glaube ich, nur das Kamerateam da. Ich musste den Song abbrechen, musste nochmal anfangen, weil ich so nervös war. und vor so 5 Leuten oder so. Also das ist ja viel schlimmer als dann da vor 17.000 für mich, weil das ja so, da hast du ja so viel, also Schutz durch diesen Graben und du stehst auf so einer Bühne und du bist ja eh schon so ein bisschen larger than life für die Leute und da ja. kannst du gar nicht so viel... Da ist sowieso, und wenn du so alleine auf der gleichen Ebene, nur mit einer Gitarre, ohne Verstärkung und sowas vor denen stehst, finde, da habe ich immer viel mehr den Druck, ich muss jetzt hier gerade beweisen, warum ich irgendwie eine Berechtigung habe, was zu singen oder so. Und da wird das schon so durch die Inszenierung so voll klar. Dann findet man auch selber leichter in die Rolle von, okay, ich bin jetzt hier gerade der Rockstar und als sonst. So, da musst du dir das halt nochmal, musst du dich irgendwie anders dann vom reintunen.
So ein bisschen fake it till you make it. So, das, aber das habe ich auch die Erfahrung gemacht, auf eine Bühne gehen, die Leute gucken dich ja an, im besten Fall schon mal. Und an sich hat man im besten Fall die Aufmerksamkeit und kann dann auch einfach erstmal so tun, als ob. Und du tust ja auch nicht als ob, sondern du kannst ja wirklich Musik machen, daher geht es dann ja auch.
Ja, und das ist ja auch, also wir haben jetzt das ja auch schon irgendwie, irgendwie ist es dann halt, am Ende ist es dann auch genauso eine Show, wie du sie, ja, wie wir sie da vorher auch schon super oft gespielt haben. Und ich fand es, für mich war es mega cool, aber dass ich mal ohne Gitarre gespielt habe und mal so ein bisschen rumgelaufen bin. Und das war so voll eine neue Erfahrung, weil ich sonst ja auch immer diesen Schutz hatte. Ganz, als ich angefangen habe, Musik zu machen, hatte ich immer diesen Schutz des Schlagzeugs. Dann weiß ich auch noch, als ich das erste Mal auf der Bühne stand mit der Gitarre, dachte ich, oh Gott, das ist ja, fühle ich mich voll verletzlich, hier gerade ganz vorne zu stehen. Habe gar nicht mehr mein Schlagzeug als meinen Puffer. Und dann... Jetzt habe ich das irgendwie schon lange überwunden und dann war das für mich jetzt irgendwie so eine neue Challenge von, okay, wie fühlt es sich denn an, ganz ohne irgendwas vor mir? Also da, dass ich so zu trauen, weil ich auch immer schon den Impuls hatte, sobald so etwas zu komfortabel wird und so und zu gewohnt, dann muss es geändert werden. Dann muss man gleich wieder, also muss ich sowas, es darf sich nicht zu... ja, irgendwie zu gut anfühlen, fast auf der Bühne. Man muss so ein bisschen, der Thrill muss halt weiter drin sein. Also sonst macht es mir meistens keinen Spaß.
Okay, und der nächste Thrill ist dann um 15 Uhr schon mal zu spielen und abends dann nochmal das nächste Konzert.
Wahrscheinlich. Songs zum ersten Mal zu spielen ist auch immer, viele haben wir jetzt ja schon in Amerika gespielt und wir haben jetzt auch ein paar Festivals gemacht, aber beim Immergut waren wir und so. Und aber ja, es kommen wir auf jeden Fall mehr noch auf die Setliste, wir machen jetzt gerade auch noch ein neues Cover und so und dann so einen neuen Song, das ist auch immer adrenalinmäßig. Okay. Und Berlin ist halt eh immer, also da stehen halt so viele Leute, die man kennt. Das ist ja auch immer schlimmer, wenn da eine Person ist, die ich kenne, bin ich auch viel nervöser, als wenn da 17.000 Leute sind, wo ich dann gar nicht weiß, wer da steht.
Vielen Dank, Laura von Laura Lee and the Jets. Tough Love Paradigm erscheint am 5. September 2025 oder ist erschienen am 5. September 2025. Ich weiß ja nicht ganz genau, wann ihr diese Folge hier hört. An dem Wochenende spielen sie auch Release-Konzerte in Berlin und sind sicherlich in den nächsten Wochen durchaus auch mal wieder auf anderen Konzertbühnen zu sehen oder hoffentlich dann auch im Jahr 2026 wieder auf Festivalbühnen. Ich kann euch nur empfehlen, hört euch dieses Album an, vielleicht zuerst auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Und ansonsten gilt ja auch wieder, ich sag mal so, Hashtag Werbung unbezahlt. Unterstützt die KünstlerInnen, indem ihr tatsächlich ja die Songs kauft auf Download-Plattformen oder tatsächlich auch die physische CD oder Platte, kann man, glaube ich, auch sehr gut verschenken. Und gerade Laura Lee and the Jets ist irgendwie Musik, finde ich, ist eine liebevoll gemachte Platte, im besten Sinne großartige Musik und kann man auf jeden Fall gut weiter verschenken im Freundeskreis. Zum Schluss bleibt mir noch zu sagen, in den Shownotes findet ihr natürlich alle Infos zu Laura Lee and the Jets, beziehungsweise alle Links. Ihr findet dort auch den Link zu unserer Webseite dragonseateverything.com. Dort findet ihr auch den Podcast-Feed von All You Can Eat Interviews. Abonniert diesen Feed bitte auf der Plattform eurer Wahl oder am besten Fall auf allen. Wir sind eigentlich überall da, wo es Podcasts gibt, kann man uns abonnieren. Und empfehlt uns doch sehr, sehr gerne weiter an andere Menschen, die sehr gerne Musik hören und die sehr gerne über Musik sprechen und darüber nachdenken. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Paula. Bis bald.
All You Can Eat ist eine Sendung für alle, die ein wenig Punk in ihrem Leben brauchen, aber gerne auch noch etwas anderes atmen.